zwischen Hamburg und Haiti.
Die Höhlen von Matera. Eine der ältesten Städte wird wieder lebendig. Eine Sendung von Kirstin Hausen.
Ein ofenfrisches Croissant und ein Espresso. Schwarz, kein Zucker. Luigi Festa frühstückt wie jeden Morgen in der Pasticceria Schiuma, einer der ältesten Konditoreien in Matera.
Matera liegt im Süden Italiens, im Landesinneren, in der Region Basilicata, eingeklemmt zwischen Apulien und Kalabrien. 240 Kilometer östlich von Neapel und 60 Kilometer südlich von Bari. 60.000 Einwohner hat Matera. Menschen leben hier schon seit der Jungsteinzeit. Die Stadt ist mit Jerusalem eine der ältesten der Welt. Das Gebiet ist durchgängig besiedelt, wohl auch, weil es so wasserreich ist. Zwar ist der Gravina di Matera inzwischen nur noch ein Bach. Früher einmal, als er noch ein mächtiger Fluss war, hat er sich unermüdlich durch den Tuffstein gefressen und eine Schlucht geformt. In die Wände dieser Schlucht, in den weichen Tuffstein hinein, gruben die Menschen vor Jahrtausenden Wohnhöhlen, die Sassi. Doch statt stolz zu sein auf diese frühen Spuren menschlicher Besiedlung, schämten sich die Italiener für Matera. Bis in die 50er Jahre hinein lebten die Menschen in den Sassi nämlich noch ohne Strom und fließend Wasser. Seite an Seite mit Ziegen, Schweinen, Eseln. Matera war der Inbegriff des rückständigen Südens.
Buongiorno. Beh, io sono un po' per le cose pannose. Quindi stamattina un cappuccino.
Die Frau des Konditors begrüßt Luigi Festa mit einem strahlenden Lächeln. Dann lässt sie ihn an seinem Stammplatz in Ruhe die Zeitung lesen. Luigi Festa ist Mitte 80. Mit einem immer noch neugierigen, wachen Blick.
Ich war ein lebhaftes Kind. Meine Mutter hat mich in ihrer Verzweiflung sogar an einen Bettpfosten gebunden.
Festa ist in Armut aufgewachsen, in einer der Höhlenwohnungen von Matera. Zum Waschen ging er jeden Morgen an den Brunnen.
Familie eravamo due soltanto, io e mia sorella.
Ich hatte noch eine kleine Schwester. Meine Mutter ging arbeiten. Mein Vater war im Krieg gefallen. Und sie musste ganz allein für uns sorgen. Sie konnte weder lesen noch schreiben. Aber sie schaffte es, in der Küche des Krankenhauses eine Stelle zu bekommen. Sie war den ganzen Tag dort. Wir Kinder blieben allein. Zum Glück gab es damals eine große Solidarität in der Nachbarschaft. Eine Nachbarin kochte für uns. Eine andere wusch unsere Sachen. Nur dieser starke Zusammenhalt machte das Überleben möglich.
Es sind sentimentale Erinnerungen, aber Luigi Festa spricht gern über seine Kindheit in den Sassi. Es sei nicht die schlechteste Zeit seines Lebens gewesen. Einen so starken Gemeinschaftssinn habe er später nie wieder erlebt. Es war der Gemeinschaftssinn der Ausgeschlossenen, die unterhalb des Felsplateaus in den Höhlen lebten.
Es gab eine klare Abgrenzung zwischen denen, die oben auf dem Felsplateau von Matera wohnten und denen, die unten in den Sassi lebten. Das war auch ein kultureller Unterschied. Es galt das ungeschriebene Gesetz, dass die von oben niemanden von unten heirateten und umgekehrt. Es waren zwei getrennte soziale Gruppen.
Die meisten Bewohner der Sassi waren Tagelöhner, die sich auf den Feldern in der Umgebung verdingten. Manche besaßen selbst ein Stückchen Land. Auch Handwerker und Krämer gab es, die ihre Waren auf der Straße feilboten. Alle nahmen die soziale Ausgrenzung hin, als wäre sie ein gottgewolltes Schicksal. Sie kamen höchstens für Handlangerdienste in die Häuser der Bessergestellten. Luigi Festa lehnte sich dagegen auf, schon als Kind.
Als ich so 12, 13 Jahre alt war, versuchte ich gemeinsam mit meinen Freunden aus der Nachbarschaft die Oberstadt zu erreichen. Ich wohnte genau unterhalb eines schönen Aussichtsplatzes und wollte dort hinauf. Aber die Kinder von oben taten alles, um uns wieder nach unten zu drängen.
Ein triumphierendes Funkeln in den Augen zeigt, dass Luigi und seine Mitstreiter am Ende gewonnen haben. Doch gebrochen war der Bann, der auf den Bewohnern der Sassi lag, damit noch lange nicht.
Le stelle della legge non possono proteggere le stalle. Sembra povero, non si basta.
Quanti sono?
L'autista
miei sono una decina.
L'autista si è fermato.
36 Schulkinder umringen Antonio Montemurro, den Leiter des Zentrums für Umwelterziehung vor den Toren Materas. Die Geschichte dieser Stadt reicht bis in die Steinzeit. Und wer sie verstehen will, muss hierher kommen. Auf ein Hochplateau gegenüber von Matera. Hier begann der Mensch zu siedeln. Hier finden sich seine ältesten Spuren.
Wir wollen unseren Besuchern, ob groß oder klein, diese Gegend näher bringen. Durch Informationen, aber auch durch Emotionen, die sie hier erleben werden.
Antonio Montemurro, Mitte 50, klein, drahtig, dunkle Augen, dunkler Bart, scheucht alle nach draußen, auf den Hof der Masseria Radonia, einer einsamen Behausung mitten in der karstigen Landschaft. Die Masseria Radonia ist eine kleine Festung aus Naturstein mit winzigen Fenstern. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert und diente bis vor 80 Jahren einer adligen Familie aus Matera als Sommerresidenz. Zu erreichen war sie nur auf Maultieren oder zu Fuß. Pferdefuhrwerken drohte ein Achsenbruch auf den steinigen Pfaden. Heute ist die Masseria Sitz des Zentrums für Umwelterziehung und Ausgangspunkt für Entdeckungstouren in den Parco Naturale della Murgia Materana. Den Naturpark gibt es seit 1990. Er schützt die einzigartige Flora und Fauna, zum Beispiel eine kleine Falkenart, den Falco Grillaio. Antonios Mitarbeiterin Anna schlendert mit den Kindern im Gänsemarsch über einen Saumpfad. Anna kennt natürlich alle heimischen Pflanzen. Sie zerreibt wilden Thymian zwischen den Fingern und lässt die Kinder es ihr nachtun. Der Geruch ist unverwechselbar. Plötzlich bleibt die junge Parkrangerin stehen und zeigt auf einen doppelten Steinkreis von 10 Metern Durchmesser. In seiner Mitte tut sich eine schmale, von Menschenhand geschaffene Öffnung auf, die in eine unterirdische Höhle führt. Schon liegt ein Junge auf dem Bauch und robbt sich an die Öffnung heran. Anna schmunzelt und erklärt, dass sie vor einer Grabstätte aus der Bronzezeit stehen. Dreizehn steinzeitliche Siedlungen gibt es hier im Naturpark. Gefunden wurden sie von einem Hobbyarchäologen Anfang des 19. Jahrhunderts. Anna will von den Kindern wissen, was denn die Steinzeitmenschen ausgezeichnet habe.
Sie seien sesshaft gewesen, keine Nomaden mehr, sondern Bauern, sagt Oreste. Er hat im Unterricht also aufgepasst.
Deshalb hätten sie sich und ihre Felder vor wilden Tieren schützen müssen, erzählt Anna und zeigt auf einen Graben, der weit um die Schulklasse herum verläuft. Die Kinder folgen ihr wissbegierig zur nächsten Entdeckung, einer Felsenkirche aus dem Hochmittelalter.
Felsenkirche bedeutet, dass Menschen diese Kirche aus dem Felsen herausgeschlagen haben. Schaut euch mal um, seht ihr hier Mauern oder Fenster? Nein, der Raum, in dem wir stehen, ist eine Höhle, die Menschen gegraben haben. Hier gibt es mehr als 150 Felsenkirchen.
Die Kinder sind beeindruckt. Begeistert streichen sie über die unregelmäßig behauenen Wände.
Dieses Gestein ist sehr kalkhaltig, deshalb lässt es sich leicht bearbeiten. Früher gab es hier ein Meer und wo wir jetzt stehen, war Meeresboden. Mit ein bisschen Glück finden wir sogar noch versteinerte Muscheln in den Wänden. Dass wir uns in einer Kirche befinden, erkennen wir an den Bögen und eingeritzten Kreuzen und an den Fresken. Wisst ihr, was Fresken sind?
Oh ja, das wissen die Viertklässler sehr genau. Sie schauen sich die Fresken im hinteren Teil der Felsenkirche an, drängen dann aber schnell, angezogen von Kuhglockengebimmel, nach draußen. Kühe sind eben spannender als Fresken. Neugierig beobachten die Schüler die grauen, robusten, kleinen Kühe. Die glotzen freundlich zurück. Die Tiere ziehen ohne Hirten, nur von zwei Hunden bewacht, frei umher.
Auf der anderen Seite der Schlucht wird gehämmert und geflucht. Das Restaurieren der Felsenkirchen und Höhlenwohnungen, die seit 1992 UNESCO-Weltkulturerbe sind, ist immer noch im Gang und eine schweißtreibende Arbeit. Spitzhacke statt Bagger und Presslufthammer. Schweres Gerät kann man hier vergessen. Giuseppe Enrico Demetrio ist der zuständige Ingenieur.
Noi abbiamo messo mano ad un'intera città di molti ettari.
Wir haben hier schon unglaublich viele Hektar Wohnfläche restauriert. Einsturzgefährdete, völlig heruntergekommene Häuser. Wir haben sie so restauriert, wie sie damals gebaut wurden.
Demetrio saß ein paar Jahre lang im Stadtrat von Matera. Aber sitzen ist nicht so seine Sache. Er ist lieber in Bewegung. Heute inspiziert er die Baustelle eines Freundes, der hier in knapp einem Jahr ein kleines Hotel eröffnen möchte.
Die Sassi sind wieder zum Leben erwacht. Es kommen immer mehr Unterkünfte für Touristen hinzu. Das ist für mich ein Zeichen der Öffnung, die diese Stadt erlebt.
Matera hat die typische Lethargie, die Patina des Südens, abgelegt. Neue Ideen flirren durch die Gassen. Und viele Menschen. Einheimische und Besucher. Den Ingenieur freut das. Vergnügt spaziert er an neuen Kaffeebars und Geschäften vorbei. In Matera sind es Privatleute, die investieren. Es ist nicht der Staat.
In den 80er Jahren haben die Lokalpolitiker ein Restaurierungsprogramm beschlossen, das sich auf die eigenen Kräfte stützt und die Bürger ermuntert, in die Sassi zu investieren. Zunächst wurde das als verrückte Idee abgetan. Aber der Staat ließ die Höhlenwohnungen verfallen. Und so bot die Stadtverwaltung Privatleuten ein 30-jähriges Mietrecht an, gegen die Verpflichtung, die Sassi zu restaurieren. Das Experiment gelang und die Sassi wurden Schritt für Schritt restauriert. Es gibt aber auch heute noch ganz unberührte Ecken, wo erst noch begonnen werden muss.
Diese Ecken mag Giuseppe Enrico Demetrio am liebsten. Sie wecken seinen Entdeckergeist. Abrupt bleibt er vor einem rot-weißen Absperrband stehen. Dahinter gähnt eine dunkle Fensterhöhle. Demetrio blickt sich rasch um, dann duckt er sich unter dem Band hindurch und steht in einer etwa 20 Quadratmeter großen Höhle. Es riecht muffig. In einer Ecke liegen zerbrochene Bierflaschen.
Hier haben in den 70er Jahren ein paar Aussteiger gelebt, die die moderne Gesellschaft ablehnten. Sie waren die Ersten, die überhaupt begriffen haben, dass man hier noch wohnen kann.
Große Bauvorhaben sind in Italien traditionell ein gefundenes Fressen für die Mafia. In Süditalien erst recht. Doch die Basilicata ist eine vergessene Region. Vergessen sogar von Mafia und 'Ndrangheta, die im benachbarten Kalabrien die Menschen im Griff hat.
Es hat Versuche gegeben, aber die sind angezeigt und von der Polizei aufgeklärt worden. Matera ist ein Vorbild für den gesamten Süden. Hier sieht man, dass es geht. Und dass es für alle nur gut ist, wenn sich wirtschaftliche Aktivitäten frei entfalten können. So entstehen Arbeitsplätze.
Demetrio zieht sein Handy aus der Tasche.
Eine Bekannte bittet den Ingenieur, auf einen Kaffee in ihrer angesagten Espresso-Bar vorbeizukommen. Ein neuer Auftrag? Demetrio arbeitet freiberuflich und macht sich sofort auf den Weg.
In der Konditorei Schiuma hat Luigi Festa unterdessen sein Frühstück beendet und ausgiebig Zeitung gelesen. Ein alter Mann in einem tadellosen Zweireiher kommt an seinen Tisch. Giovanni Schiuma, Gründer der Konditorei und Luigi Festas Freund aus Kindertagen. Er denke mit Wehmut an die Zeit in den Sassi zurück, erzählt Giovanni Schiuma. Seine berufliche Laufbahn begann er blutjung mit einem Eiswägelchen, das er sich selbst zusammengebaut hatte und mit dem er täglich durch die engen Gassen der Sassi fuhr. 1946 war das. Vom italienischen Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit war noch nichts zu spüren. Und Eis, eine Delikatesse, die sich in den Sassi eigentlich niemand leisten konnte. Bei Giovanni konnte man aber auch in Naturalien bezahlen. Luigi, ein paar Jahre jünger, verdiente sich damals sein Eis, indem er beim kräftezehrenden Zerschlagen der Eiskristalle half. Harte Arbeit hat ihn auch später nicht abgeschreckt.
Ein Freund von mir war Maurer und ist nach Großbritannien ausgewandert. Ich wollte auch dorthin, aber meine Mutter mochte mich nicht gehen lassen. Hier gab es kaum Arbeit, keine Perspektive für mich. Aber dann trieb sie eine Art Stipendium auf und ich konnte studieren. Am Ende des Studienjahres kam ein Dozent auf mich zu und fragte, ob ich bei Olivetti arbeiten wollte. So bin ich nach Norditalien gezogen. Bis in die 80er Jahre habe ich in Turin als Personalchef in einer Fabrik gearbeitet.
Wie Luigi Festa zogen Zehntausende, ja Hunderttausende Italiener aus dem armen Süden in den Norden. Auf der Suche nach Arbeit, einem besseren Leben. Sie fanden es in Turin und Mailand, in Brescia und Genua. Hier rauchten die Schornsteine, hier gab es volle Lohntüten. Die meisten blieben. Ihre Erinnerungen an den Süden verblassten oder wurden verdrängt. Denn was sie hinter sich gelassen hatten, glich oft genug den Höllen aus Dantes göttlicher Komödie. So beschrieb der Arzt und Schriftsteller Carlo Levi die Lebensbedingungen in den Sassi nach Kriegsende.
Ich habe noch nie ein solches Bild des Elends erblickt. Ich sah Kinder auf der Türschwelle im Schmutz unter der glühenden Sonne sitzen, mit halbgeschlossenen Augen unter rot geschwollenen Lidern. Die Fliegen setzten sich auf die Augen, aber sie rührten sich gar nicht. Sie verjagten sie nicht einmal mit den Händen. Ja, die Fliegen krochen ihnen über die Augen, und sie schienen es nicht zu spüren.
Christus kam nur bis Eboli ist ein Klassiker des italienischen Neorealismus und eine literarische Dokumentation des Mezzogiorno, des Südens. Der Titel bezieht sich auf ein Sprichwort, mit dem die Menschen ihre Rückständigkeit begründen. Gott hat es nicht bis in die Berge der Basilicata geschafft. Was Carlo Levi aufschrieb, wurde im hochpolitisierten Italien der Nachkriegszeit zur Chefsache. Der christdemokratische Ministerpräsident Alcide De Gasperi nannte Matera den Schandfleck Italiens und versprach großzügige Hilfe aus Rom. Dahinter steckte auch ein Kalkül. Das Elend im rückständigen Süden hätte den Kommunisten in die Hände spielen können. Und so wurden die Sassi von Matera kurzerhand als Eigentum des Staates deklariert und zugemauert. Für die Bewohner baute man Siedlungen in der Umgebung. Sie hatten keine Wahl. Sie wurden zwangsumgesiedelt. Die Sassi verfielen und niemand kümmerte es. Sie wurden Sperrgebiet, eine Geisterstadt. Der Ingenieur Giuseppe Enrico Demetrio betritt eine loftartige Bar, die innerhalb kürzester Zeit zu einem Hotspot für Matera und Umgebung geworden ist. Die Theke aus farbigem Plexiglas kontrastiert mit den nackten Wänden aus Fels. Geführt wird sie von Michaela Bandini, die aus Kapstadt stammt.
This whole place is kind of a mistake because we opened the offices.
Diese Bar ist eigentlich ein Missverständnis. Ich wollte gar keine Bar aufmachen. Ich wollte nur, dass meine Mitarbeiter und ich nach der Arbeit hier einen Drink und ein paar Snacks serviert bekommen. So habe ich einen Barmann eingestellt. Inzwischen arbeiten hier 4 Barmänner. An einem gut besuchten Freitag oder Samstag mixen sie 1000 Cocktails.
Busy night, we make about 1000 cocktails.
Michaela Bandinis blaue Augen funkeln stolz. Sie kommt aus einer Burenfamilie in Südafrika. Ihre Muttersprache ist Afrikaans. Italienisch spricht die Leiterin einer Marketingagentur neben Englisch und Französisch fast perfekt.
Dreieinhalb Jahre hat es gedauert, bis das Gebäude wieder bewohnbar war. Die Glastüren, die auf den Hof führen, waren vorher Fenster. Wir konnten sie nur deshalb in Türöffnungen verwandeln, weil wir mit alten Fotos beweisen konnten, dass es einmal Eingänge waren. Hinten in der Höhle hingen die Schinken und Würste.
Und wegen dieser Höhle hat Michaela Bandini den Ingenieur gerufen. Sie will dort ein Spa mit Whirlpool einrichten. Giuseppe Enrico Demetrio klopft die schroffen Felswände ab. Ockerfarbene Erde rieselt auf sein Jackett.
Der 86-jährige Luigi Festa mag die neuen Kaffeebars in den Sassi nicht. Er zieht die alteingesessene Konditorei Schiuma vor. Dennoch ist er den Sassi verbunden geblieben. Als seine Mutter in eine der neu gebauten Siedlungen außerhalb von Matera umzog, war Luigi Festa darüber nicht glücklich. Zwar gab es dort elektrisches Licht, fließendes warmes Wasser und sogar eine Waschmaschine, aber die Nachbarn waren nicht mehr die von früher. Heute lebt in dem Haus im Vorort La Matella seine Nichte mit Familie. Er selbst hat eine kleine Wohnung in Matera. Andrea, der jüngste Sohn der Nichte, holt Luigi Festa heute in der Konditorei ab, um ihn nach La Matella zum Mittagessen zu fahren.
Auf dem Weg zum Auto geraten die beiden in eine aufgebrachte Menschenmenge. Die Bauern der Umgebung demonstrieren gegen höhere Steuern. Einer von ihnen, Ignazio Pelvi, hebt seine Mistgabel drohend Richtung Rathaus.
Wir Bauern sind ein wichtiger Teil der italienischen Wirtschaft und Geschichte. Fast jeder Italiener hatte einen Vater oder Großvater, der Land bewirtschaftet hat.
Die Region Basilicata gilt nach wie vor als rückständig, weil sie hauptsächlich von der Landwirtschaft lebt. Der Boden ist fruchtbar und das Klima weniger trocken als in weiten Teilen Süditaliens. Gemüse, Obst und Weizen gedeihen prächtig und sind inzwischen auf dem Weltmarkt begehrt. Wer heute auf Qualität statt auf Quantität setze, mache Gewinne, sagt Ignazio Pelvi.
Ich baue seit 20 Jahren biologisch an. Anfangs fand ich kaum Abnehmer. Heute haben wir das Glück, über das Internet direkt Kunden ansprechen zu können und ihnen per Webcam unsere Produkte zu zeigen.
Inzwischen verkauft Ignazio Pelvi nicht mehr nur seinen Weizen, sondern die eigenen Nudeln. Man kann sie online bestellen. Und Restaurants aus Italien, Frankreich und den USA tun das regelmäßig.
Luigi Festa wundert das nicht. Sein Blick schweift über die Felder und Äcker, die rechts und links am Auto vorbeifliegen. Tomaten, Auberginen, Paprika, Zucchini wachsen von allein. Früher zogen die Menschen aus den Sassi im Morgengrauen mit ihrem Vieh auf die Wiesen und Äcker und abends ausgelaugt und hungrig wieder zurück. Die weiten Wege wollten ihnen die Planer der Siedlung La Matella ersparen. Zu jeder Wohnung gehörte deshalb ein kleines Stück Land zum Bewirtschaften. Als Luigi Festa in La Matella aussteigt, wird er mit einem Nicken von drei alten Männern begrüßt, die auf einer Bank am Rande des Dorfplatzes sitzen und rauchen. Sie tragen karierte Hemden und derbe Schuhe, an denen Lehm klebt. Ihre Gesichter sind sonnenverbrannt.
Cipolle, i porri, non so come li chiamate voi in Germania, e aglio.
Wir bauen hier Zwiebeln, Lauch, Knoblauch an. Außerdem Blumenkohl, Erbsen, Bohnen. Hinter dem Hügel dort beginnt die grüne Lunge Materas mit Oliven, Mandel und Feigenbäumen.
Mandorli, ci sono fichi.
Luigi Festa erzählt den Männern von den Sassi so, wie sie heute sind. Restauriert und herausgeputzt für die Touristen. Die drei winken ab. Rosario Toselli schimpft.
Hör bloß auf. Von den Höhlenwohnungen in Matera will ich nichts wissen. Dort bin ich geboren, im Dreck, im Elend. Mit 12 Jahren bin ich hier angesiedelt worden. Jetzt bin ich 75. Unsere Wohnung hier hat 3 Zimmer und einen Stall.
Wir haben von dem gelebt, was uns die Erde gab. Wir hatten Hühner, Kaninchen, Schweine.
Und wie viel Land habt ihr damals bekommen? Fragt Luigi Festa. Zwischen 4 und 6 Hektar Land pro Familie. Das reichte zur Selbstversorgung, solange die Kinder klein waren. Doch mit den Jahren wuchs die Bevölkerung von La Matella und es fehlte an Wohnraum.
Die jungen Leute zogen nach der Heirat fort, zurück nach Matera.
Heute bietet Matera den Söhnen und Töchtern der Stadt eine Perspektive. Mit der Wiederentdeckung der Sassi kommen immer mehr Besucher. Und 2019 wird Matera sogar europäische Kulturhauptstadt. Bis dahin gibt es allerdings noch viel zu tun. Luigi Festa beobachtet die Entwicklung seiner Heimatstadt mit Stolz. Für ihn waren die Sassi schon immer ein Wunder der Menschheit.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal die Höhlen von Matera. Eine der ältesten Städte wird wieder lebendig. Eine Sendung von Kirstin Hausen. Es sprachen Gabi Libach, Volker Hanisch, Helgo Liebig, Achim Buch, Gerhard Hinze und Sonja Schilowitzki. Technik Doris Umland. Regie Birgit Meyer. Redaktion Wolfgang Heinemann.